rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 259. Wir reden heute über den dritten Bundesligaspieltag und wir, das bedeutet heute an meiner Seite, der Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, wir müssen leider schon wieder über eine Niederlage sprechen. Die zweite im dritten Bundesligaspiel, die dritte in der Saison. Doch, die dritte, genau, mit dem Supercup, wenn man den dazu rechnet. Gestern haben wir heute keine, das war aber auch ganz gut, weil eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, dann versagte das Internet und jetzt hört ihr uns. Am Mittwoch, das sind noch zwei Tage bis zum Spiel gegen St. Pauli und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die aktuellen Themen, damit ihr noch Zeit habt, das zu hören, bis wir dann hoffentlich endlich gegen St. Pauli wieder in die Erfolgsspur kommen, aber dazu gleich mehr. Wir haben das letzte Mal nach dem Gladbach-Spiel aufgenommen, das heißt, das war vor einem Großteil der Länderspiele. Nübel, Mittelstädt, Leveling und Stiller waren für Deutschland nominiert. 0-2 hieß es gegen die Slowakei, die Welt ging kurz unter. 3-1 gegen Nordirland, dann ging es wieder. Ich weiß nicht, Chris, hast du die Spiele geschaut? Ich gucke sowas ja nicht.
Nee, tatsächlich diesmal auch nicht wirklich. Also das mit der Slowakei haben wir da nicht. Aber aufgenommen noch nebenher.
Stimmt, da haben wir sogar noch aufgenommen. Stimmt,
das war die Aufnahme, ne? Ja, genau. Kann sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gestern gegen Nordirland habe ich mitbekommen, als ich eine Push-Meldung gekriegt habe mit 3-1 gegen Nordirland. Nicht so, das war heute. Ja. So viel zum Thema Interesse gerade für die Nationalmannschaft. Schwierig.
Ja, ich glaube, Stiller und Mittelstädt saßen im zweiten Spiel auch auf der Bank sozusagen als Strafe, glaube ich, für das erste Spiel, wo wir auch immer Nübel sowieso. Leveling spielte dann im zweiten Spiel. Und Demirovic spielte für Bosnien-Herzegowina. 6-0 gewann die in San Marino und verloren 1-2 gegen Österreich. Hat in beiden Spielen gespielt, aber nicht getroffen. Bilal Elkanous qualifizierte sich mit Marokko durch ein 5-0 gegen Niger für die Weltmeisterschaft. Und anschließend gab es noch ein 2-0 in Sambia. Lazar Jovanovic und Jovan Milosevic verloren 0-3 mit der serbischen U21 im Freundschaftsspiel in Frankreich. Die U21, die französische, hat deswegen kein Quali-Spiel, weil sie als Gastgeber schon für die nächste U21 eben qualifiziert sind. Für die deutsche U21 liefen Finn Jeltsch auf und Dennis Simon. 2-0 gegen Albanien hieß es und 5-0 gegen Lettland und beim 5-0 trug Finn Jeltsch die Kapitänsbinde der deutschen U21. Noah Darwig, Max Herbert und Laurin Ulrich, alle drei bei der U20 dabei, 5-1 in der Schweiz und 4-0 gegen Italien. Beim 4-0 gab es 2 Assists auf den Laurin Ulrich und schließlich Florian Hellstern mit der U19, mit der deutschen 3-1 gegen Italien, da hat er durchgespielt und dann gab es noch ein 0-1 in Kroatien. Soweit noch der Nachklapp zu unseren Nationalspielern. Ehemaliger Österreicher, vielleicht ist er auch wieder ein Nationalspieler, aber auf jeden Fall ein ehemaliger VfB-Spieler, hat einen neuen Verein gefunden. Chris, Sascha Krajcic wechselt, ich glaube, leihweise war es, oder das war noch so ein Nachzügler von der vom Transferfenster irgendwie, wechselt zurück nach Österreich zum Linzer ASK. Meinst du, er kommt da wieder in die Spur? Er ist ja noch bei den Wolves, er ist ausgeliehen nach Österreich. Das ist irgendwie so wieder Full Circle.
Ja, so ein bisschen. Also ich wünsche es ihm schon, dass er wieder in die Spur kommt. Als Typ fand ich, also halt, die Interviews sind, glaube ich, legendär. Es lag ihm nicht nur halb Stuttgart, sondern, glaube ich, dreiviertel Stuttgart zwischenzeitlich zu Füßen, weil einfach es ist einfach so herrlich war. Das hat so ein bisschen jetzt die erste Saison Dennis Undav, ist, glaube ich, da relativ vergleichbar vom Typ her. Und halt tragisch einfach was mit dem seinem Körper auch los ist und was da passiert ist und auch die ganzen Geschichten damals um den Transfer vom VfB weg und. Ich wünsch's ihm, ich hätte es tatsächlich interessant gefunden, wenn man gesagt hätte, hey, wir können uns auch vorstellen, den ein Jahr zu leihen noch. Wäre sicherlich nicht die schlechteste Option gewesen. Aber gut.
Zumindest die gleiche Körpergröße wie Walter Mader.
Wer? Und ja, jetzt mal gucken. Also ich drücke ihm die Daumen, dass er da komplett in die Spur kommt, dass er vor allem gesund bleibt. Ja. Weil, dass er wie würde es Yannick sagen? Er ist ein geiler Kicker.
Ja, Yannick, der ist parallel, glaube ich, gerade bei Millerton sitzt und die Vorbesprechung mit denen aufnimmt. Deswegen ist er heute nicht da. Was gestern passiert ist, wir können heute darüber reden, weil es gestern passiert ist und weil wir gestern nicht aufgenommen haben. Der VfB hat einen neuen Markenauftritt, eine neue Corporate Identity, neues CI. Es gibt eine neue Schriftart, die angelehnt ist an die Schriftart des Hotels Concordia, in dem damals der Zusammenschluss beschlossen wurde oder feststand. Das Röstle taucht neu als Symbol auf. Das war bisher noch nicht so breit, nicht so verbreitet im Markenbild. Und Feuchtlos und Treu, der Claim, der, glaube ich, vor 10, 15 Jahren von der Fanszene übernommen wurde, die das ja schon dann gerade bei Derbys gegen den KSC auf Bannern hatte, wird ersetzt durch Zusammen voran. Chris, wie sehr macht dich Zusammen voran an?
Lass mich doch mal anders anfangen. Ich finde es ein Stück weit schade. Also ich fand Furchtlos und Treu fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. Mhm. Dass du zu ganz arg vielen Sätzen oder auch so Schlagwörtern, sag ich mal, immer eine Verbindung herzaubern, sondern es gibt ja eine klare Verbindung auch zu Nazi-Deutschland, aber ohne aber, Punkt. Mhm. Trotz allem ist es so ein Stück weit, ja, vielleicht auch die Geschichte nicht vergessen, aber aus der Geschichte einfach mehr lernen. Mhm. Und da das ein Mittel von stehen. Deswegen, ich fand das eigentlich als Claim immer ganz, ganz cool, aber das ist ja in den letzten Jahren wirklich komplett auch schon nach hinten verdrängt. Also was hat man noch? Stimmt. Jung und Wild, VfB und Du oder VfB und Sein. Deswegen, ja, also finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass der Claim nicht so funktioniert hat. Und Zusammen voran hat das Erste, was bei mir geweckt wurde, war natürlich das, was die Nationalmannschaft damals hatte. Und ja, Zusammen voran, also ich weiß auch nicht, das kann man auch wieder doof betonen, dann klingt es schon wieder relativ geschwollen. Mich catcht es jetzt nicht so. Also ich
finde es auch ein bisschen austauschbar. Ja. Also was mich an Furchtlos und Träumen ein bisschen gestört hat, hat sich quasi die Fanszene aufs Banner geschrieben wenn das sich auch noch in diese Ritter-Choreo, ich glaube, das war auch im Derby damals. Und das finde ich halt, das passt was, das kann man den Fans schreiben, weil die furchtlos sind vor der nächsten Niederlagenserie und trotzdem dem VfB treu. Das hat ja immer gepasst, aber als der VfB das übernommen hat, habe ich mich schon damals gefragt, es passt irgendwie nicht als Vereinsmotto, weil furchtlos ja, aber treu wem? Was? Also sich selbst dem vielleicht.
VfB sein.
Ja, also keine Ahnung. Ich muss sagen, die Schrift hat, die neue gefällt mir besser als die alte. Die fand ich ein bisschen klobig. Es ist aber auch nichts, was mich jetzt irgendwie total berührt in meinem VfB-Fan sein. Aber ja, ich
halt find's okay. Eine individuelle Sache jetzt halt. Also.
Ja. Na gut.
Wie findest du das Rössle?
Ja, ich habe zuerst überlegt, warum man nicht die Cannstatter Kanne genommen hat, weil halt eindeutiger Bezug zum VfB und zu Bad Cannstatt. Andererseits will man ja für ganz Stuttgart stehen, weil es gibt ja sonst keine relevanten Vereine in Stuttgart. und dementsprechend finde ich das ja wieder okay. Und ich meine, du hast ja auch, das Rössle hast du ja auch ganz häufig in der Kurve, auf allen möglichen Bannern, Doppelhaltern. Es gibt eine Vereinskneipe, es gibt eine Kneipe in Berlin, die so heißt. Also,
das finde ich schon okay. Also, weil ich muss sagen, ich finde Rössle eigentlich ganz cool, auch mit den Elementen, die ja aus dem Wappen raus sind. Das ist sowas, das ist so ein kleines Detail, was mir echt wirklich ganz gut gefällt. Oh, ist jetzt doch noch was passiert?
Bei uns
Jawohl! Ja,
die haben gerade 1-0 geschossen in Mannheim.
Jawohl. In der Nachspielzeit gegen 10 Mannheimer.
Geil.
Ja, sowas gefällt mir. Also Rössle finde ich cool, Zusammen voran, nicht so cool. Und wie findest du das VfB 1893? Das ist ja jetzt die eigentliche Marke, das ist ja jetzt auch eingetragen und geschützt.
Ja, ist okay. es ist halt so, also es ist jetzt für mich nichts Neues, weißt du, also wenn man jetzt irgendwie, aber ich finde es auch gut, dass es nichts Neues ist, aber VfB 1893 habe ich schon so häufig irgendwo, liest man ja ständig irgendwelchen Fanclub-Namen, Twitter-Handles, siehst das, also ist es okay. Also ist jetzt nichts, was mich, ist keine komplette Neuerfindung, die mich vom Hocker haut, aber muss ja auch nicht. Also.
Ja, das ist genau das. Also ich habe jetzt hier gerade nochmal den Vergleich neu zu alt. Mir gefällt tatsächlich Alt besser. Aber das ist, ich habe sehr, sehr viel aber auch dazu gelesen, muss ich sagen, auf Blue Sky und so. Da wirklich auch eine Empfehlung, mal reinzugucken, weil sich da Leute auch echt damit auseinandergesetzt haben. Von zu unruhig, warum ist das F da höher oder das V höher und so. Wahnsinn! Wenn ich, also selber bin ich da auf sowas, komme ich da überhaupt nicht. Da bin ich einfach viel zu plump, glaube ich, was das angeht. aber was da dann auch kam mit, ja, das wirkt unruhig, das wirkt so, das ist hier, das da. Und wenn du dir das dann anschaust und drüber nachdenkst, dann tatsächlich, ja, das stimmt auch. Und da auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja.
Bei Blue Sky gab es coole Sachen.
Es gibt auch einen Blog, der heißt Design-Tagebuch. Da ist ein Designer, glaube ich, der immer alle möglichen Logos bespricht, also vor allem dann halt, wenn die überarbeitet werden. Der hat natürlich eine helle Freude an diesen ganzen alten Logos, ja, weil die natürlich was irgendwie Benutzung auf Social Media, ja, also das ist immer, der Optimalfall ist ja das neue Juventus-Logo, weil es halt recht simpel ist, du kannst es einfach reproduzieren, du kannst es in irgendwelche App-Icons und auf Social Media in irgendwelche Thumbnails machen. Und der Endgegner sind halt so Sachen wie das VfB-Wappen mit Schnörkel hier, Schnörkel da. deswegen, ja, also der wird sich mit sich auch darüber auslassen. Und ja, ne, das ist dann immer der Spagat zwischen typografisch ansprechend, was natürlich auch immer Geschmackssache ist, und identitätsstiftend für den für VfB-Fans. So, die Zeit hat gewonnen, sehr schön durch den Tour von Julian Lührs, aber dazu kommen wir später noch. Wir fahren erstmal in unseren ersten Werbeblock, würde ich sagen. Denn wenn ihr uns unterstützen wollt finanziell, dann könnt ihr das entweder über Patreon oder über PayPal tun. Bei Patreon geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Wenn ihr neu dabei seid, dann kriegt ihr vom Erik, wie in der letzten Folge präsentiert, ein kleines Starterpaket, damit ihr euch gut vermummen könnt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch in jeder Folge eine Belohnung. Der Daniel beispielsweise unterstützt mit $10 im Monat. Dafür nennen wir ihn wie immer an dieser Stelle, genauso wie der _Zylinder, der uns mit $5 unterstützt und stellvertretend für alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem Kakao-Level mit $2 im Monat nennen Leute den Lest1893. Und bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt. Ich habe mir beispielsweise jetzt am Sonntag einen Greenscreen bestellt, damit ich den hinter mich stellen kann, so zum Hochziehen.
Sehr schön.
Ja,
sehr schön.
Und dann könnte ich, kann ich dann, musst du mir nochmal helfen dann, aber dann kann ich hier schön das Tor zum Pokalfinale hinter mich werfen oder unser Logo. Genau, also für sowas geht das Geld dann drauf. Dank euren Spenden müsst ihr nicht mehr ins Schlafzimmer sehen. Gut. Dann alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir müssen jetzt, nachdem wir über so nette Themen gesprochen haben wie neue Logos, müssen wir über das 1:3 des VfB in Freiburg sprechen. Und nein, es ist nicht das 1:3 aus der letzten Saison, was genauso lief, nein, es ist das 1:3 vom vergangenen Samstag. Und wir blicken erstmal auf die Startaufstellung. Die Abwehr, Chris, fand ich relativ erwartbar. Mittelstädt links, Chabot wieder fit, aber das war ja auch schon gegen Gladbach, Jeltsch, oder war Chabot gegen Gladbach? War der da schon fit? Ich weiß gar nicht mehr, schon zu lange her. Genau, also Chabot mit dem Comeback, stimmt. Jeltsch spielte Wagnumann hinten rechts. Was sagst du dazu?
Ja gut, wenn er besser ist wie Asignon, dann soll er spielen. Ich bin ja nicht im täglichen Training dabei, deswegen ich vertraue da noch auf unseren Trainer.
Gut, die Doppelsechs, Stiller, Karasor, über die müssen wir, glaube ich, später nochmal sprechen, aber grundsätzlich in der Startaufstellung erstmal nicht überraschend, genauso wenig wie das Leveling mittlerweile Chris Führig auf der linken Außenbahn verdrängt hat. Demirovic, klar. Spannend fand ich, dass zum einen Buanani auf rechts gestartet ist und nicht etwa. Ich hatte vorher gedacht, okay, wir haben Führig, kannst du momentan nicht bringen. Vielleicht bringst du dann Asignon vorne rechts. Weiß nicht. Und am spannendsten fand ich El Kanous, der am Mittwoch, glaube ich, von der Länderspielreise mit Marokko zurückgekehrt war, am Donnerstag und am Freitag trainiert hatte und dann am Samstag direkt auf dem Platz stand. Ich fand es ein bisschen heikel, jemanden in so einer Situation aufzustellen, der kaum mit der Mannschaft trainiert hat. Was hast du gedacht, als du El Kanous in der Startelf gesehen hast?
Ja, und Buanani auch. Ja, also,
der hat aber schon 2 Wochen trainiert.
Immerhin. Ja, okay. Ja, der hat schon mittrainiert. Okay. Eine Woche, oder? 2 Wochen?
Nee, jetzt, 2. Der kam ja nach dem Gladbach-Spiel, während des Gladbach-Spiels quasi. Und der ist nicht zur Nationalmannschaft gefahren.
Ja, gut, ja. Okay, ja, aber dass der quasi aus dem Stand raus erstmal führig auf die Bank verdrängt. Auch mal drüber reden vielleicht. Und ja, ich denke, ein Spieler mit der Qualität von Elkanus kannst du bringen und kannst probieren, ob es gleich schon funktioniert oder nicht. Dass da noch nicht alle Abläufe drin sind, glaube ich, sollte jedem klar sein. Ja. Aber ja, war mutig. Nur auf der anderen Seite, was wäre denn die Alternative gewesen? Das muss man mal überlegen.
Ja.
Hätte man wahrscheinlich anders spielen müssen.
Ja, vermutlich. Also, Hoeneß hat ja gegen Groß Asbach ja auch im 4-3-3 ein bisschen ausprobiert. Würde ich aber dann vielleicht auch nicht unbedingt nach 2 Wochen, den du mit der Mannschaft kaum trainieren kannst, direkt ein neues Spielsystem. Ich glaube, das wäre noch mehr in die Hose gegangen. ja, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht dann Tomáš hinter Demirovic in der Mitte spielen lassen irgendwie. Das war auch nicht ganz seine Position. Und dann halt Asinjov. Ich glaube, das war mein Vorschlag im Vorbericht auf dem Blog, weil ich hätte weder Buanani noch Elkanus direkt in die Startelf gesetzt. Aber gut. An denen hat es nicht unbedingt gelegen. Das war, glaube ich, mehr so ein Mannschaftsding. Und da blicken wir erstmal drauf. Das Spiel fand ich ziemlich zählos und ich finde, man hat beiden Teams angemerkt, dass sie verunsichert sind. Die Freiburger kamen ja mit 2 Niederlagen in den ersten beiden Spielen in Stuttgart in das Spiel rein. Und wir wollten auch keine Fehler machen. Hatte ich das Gefühl. Wie fandst du die Anfangsphase bis zu dem 1-0?
Ich glaube, da kam beim VfB schon relativ deutlich die Taktik erstmal vor und das war möglichst den Ball weg vom eigenen Strafraum halten, möglichst hinten sicher stehen und vorne wird es schon irgendjemand richten. So kam es mir ein bisschen vor. Und ja, dadurch, dass Freiburg, ich sage jetzt nicht die Knie ein bisschen geschlottert haben, sondern dass die halt einfach auch erstmal wahrscheinlich gesagt haben, so hey, wir gucken erstmal, dass wir nicht gleich da irgendjemand ins offene Messer rennen oder einfach kopflos ins Verderben uns stürzen, war es vollkommen richtig. Ein ziemlich zäher Beginn. Ziemlich viel Beigeschiebe, ziemlich viel aufpassen, gucken und ja.
Ja. Finde ich prinzipiell, ich meine, man muss auch mal sagen, auch wenn wir uns jetzt gleich über das Endergebnis aufregen, Freiburg ist natürlich keine Laufkundschaft. Also da kannst du natürlich, also ich wünsche mir natürlich, dass der VfB mutiger in diese Spiele geht und ich hätte mir mehr Mut über das ganze Spiel gewünscht, aber du kannst natürlich auch hier nicht gleich den komplett ins offene Messer rennen, weil sonst passiert halt das, was du dann irgendwie gegen Union hattest, dass du dann plötzlich 0-1 hinten liegst. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man zum einen, dass Freiburg, wie gesagt, die sind auch nicht ganz schlecht, auch wenn sie schlecht in die Saison gestartet sind und dass du dann relativ zurückhaltend erstmal reingehst. In der 15. Minute gab es die erste Aufregung, Mansambi wollte gegen Leveling einen Elfmeter haben, Siebert winkt weiter. Hast du die Szene noch vor Augen? War das für dich ein Elfer oder nicht?
Fast nie im Leben. Also das war kein Elfer. Ja, das war korrekt gesehen. Der VAR hat auch nicht eingegriffen. Keine Diskussion eigentlich.
Sehe ich ganz genauso. Und in der 20. Minute stand es dann plötzlich 1-0 für den VfB. Wieder wie letzte Saison Demirovic gegen seinen Ex-Verein. Mit dem 1-0. Und letzte Saison war es ein Seitfallzieher, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Sein erstes Spiel für den VfB, sein erstes Bundesligaspiel. Und diesmal war es ein Hackenpass. Leveling mal wieder, sehr aktiv, fand ich, hat mir überall insgesamt eigentlich ganz gut gefallen. Er bringt den Ball von links rein und Medo wird da von 4 Freiburgern umringt. Sieht irgendwie keinen Weg zum Tor, bis er dann plötzlich die Hacke auspackt und den schön ins lange Eck kullern lässt. Also wirklich ein Traumtor oder eigentlich, oder?
Überragend gemacht, wenn du auch schaust. Medo hat den Kopf unten in der Szene. Der weiß nicht mehr, wo der Torhüter steht. Der weiß nicht, wo Artubolo steht. Sondern der macht es einfach. Und das ist so, das ist dieses Instinktkicken. Das ist dieses, das brauchst du als Stürmer. Und dann auch diese Abgefucktheit, Entschuldigung für den Begriff, aber das einfach auch mal zu probieren. Ich meine, das kann ja auch völlig in die Hose gehen. Du kannst sie komplett lächerlich machen. Und so macht er halt ein absolut überragendes Tor, lässt die Freiburger wirklich ziemlich doof aus der Wäsche schauen, inklusive Torhüter. Ganz starke Aktion. Das sind so Sachen, muss er nicht jede Woche machen, mir reicht auch, wenn er einen Ball samt Torhüter mit reinschießt, aber das war für mich so dieses Torjäger-Gehen in par excellence und Ja, hat mich gefreut für Medo auf jeden Fall, weil kommt meiner Meinung nach viel zu schlecht weg. Auch in dem Spiel jetzt teilweise, Steffen hat auch geschrieben, brutales Pressing, was er anläuft und macht. Und das ist eigentlich so gut wie jedem Spiel so. Mhm. Der wirft da alles rein und der will einfach, der hat Bock. Also an dem lag's an diesem Samstag nicht.
Ja, er hat sich auch beschwert in Medien. Ich habe die Interviews schon später gelesen, wo er meinte, also weil es ja häufig hieß, der VfB hätte jetzt eigentlich nur noch einen Stürmer und eigentlich fast keinen mehr, weil Demirovic kann ja auch nicht alles machen. Und der hat dann so ein bisschen kritisiert, naja, ihr schreibt das, aber ihr wollt halt noch nur Unruhe reinbringen. Das mit der Unruhe reinbringen, finde ich ein bisschen übertrieben, den Ansatz. Ich kann aber seinen Frust natürlich verstehen, weil er ja schon letzte Saison häufig dann gesagt wurde, dass er seine Leistung nicht bringen würde. Was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, weil er hat zwar 15 Tore, aber er hat sie ein bisschen spärlich verteilt auf die Spiele. Da hätte er durchaus regelmäßiger treffen können, aber auch ja.
Er hat auch ein paar Chancen definitiv versemmelt, wo du eigentlich sagst, die muss ein guter Stürmer machen. Und wenn er da, das ist aber das Typische, wenn du so ein bisschen Glück hast, siehe Gerassi, bei dem ist er plötzlich, der hat einen Ball angeguckt, der lag im Tor. Ja. Also deswegen, es gibt so Phasen, glaube ich. Und wenn Medo die anderen Dinger in der letzten Saison auch noch gemacht hätte, wäre er heute nicht mehr da. Dann wäre er wirklich jetzt in England. Ja. Weil dann wäre er bei 25 Toren gewesen oder so. Das.
Ja, und was wir auch wieder sehen, also ich glaube, wir hatten insgesamt 2 Schüsse, die wirklich aufs Tor gingen. Der zweite kam direkt danach, war ein Kopfball von Wagnermann, der war relativ harmlos. Was mir aber aufgefallen ist, in den beiden Szenen, wo der VfB, aber es waren die einzigen beiden Bälle, die wirklich aufs Tor kamen, wo Otto Bulo wirklich den Ball festhalten musste. Ich glaube, es gab noch irgendwie so einen Kopfball, der in die Luft ging und wieder runterkam, aber wurde, glaube ich, statistisch nicht als Torchance gezählt. Was mir aufgefallen ist, das waren die 2 Momente, wo der VfB das Spiel schnell gemacht hat. Sowohl vor dem Tor, wo Leveling dann ein bisschen Platz hat zum Flanken, als auch bei der Flanke, die dann Bagdoman auf Otto Bulo zurückköpft. Und das verstehe ich nicht. Die haben gesehen, okay, wir machen das Spiel schnell und du triffst, okay, ist ein bisschen unorthodox dann von Demirovic, wie er einen reinmacht, aber er macht einen rein, du kommst da erstmal in die Schussposition. Und das ist was ich nicht verstehe, warum man danach so behäbig gespielt hat. Warum man es dann nicht geschafft hat, das Spiel immer wieder schnell zu machen, weil du hast ja die Möglichkeiten.
Gute Frage. Keine Ahnung, was da los war. Vielleicht hat der Denkapparat oben wieder angefangen. Also
ja, das glaube ich ehrlich gesagt sowieso. Also das ist auch meine These, warum habe ich mir heute überlegt, weil wir jetzt wieder die ganzen englischen Wochen vor uns haben. Das war der Fehler auch in der Rückrunde. Die hatten einfach zu viel Zeit zum Nachdenken. Wenn du von Spielvorbereitung auf Nachbereitung auf Spielvorbereitung wechselst die ganze Zeit, denkst du nicht nach, dann spielst du einfach. Und dann hatten die in der Rückrunde so viel Zeit zum drüber nachdenken. Keine Ahnung. Freiburg kann an diesem Tor eigentlich relativ wenig machen. Ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass er den so nimmt, oder?
War nie im Leben. Also du bist eigentlich in Überzahl um den Stürmer rum. Keiner traut sich so richtig ran, weil nachher triffst du ihn noch, dann gibt es 11 Meter. Hast ihn aber so in Schach, dass eigentlich nichts passieren kann, also dass er eigentlich nicht abschließen kann. Ja. Deswegen. Ja. Einfach stark. Ich sage ja, Kopf unten, nicht mal aufs Tor geguckt, sondern einfach gewusst, ey, das wird schon so irgendwie klappen. Inklusive das, vielleicht mache ich mich auch zum Deppen. Scheiß drauf und so. Geiles Ding. Absolut geiles Ding.
Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat es für mich gepasst. Ja, also letztendlich ist es mir egal, wie der Ball reingeht. Du hast eine zähe Anfangsphase überstanden, hast ein Tor gemacht und jetzt hast du die Freiburger, die zu dem Zeitpunkt immer noch kein Spiel gewonnen hatten, hast du quasi auf dem Präsentierteller, weil die müssen jetzt, die haben jetzt den Druck. Und dann schaltet der VfB in den Verwaltungsmodus. In der restlichen ersten Halbzeit passiert kaum noch was. Beste schießt nach 28 Minuten Nübel pariert und dann wird Mansambi Schuss nochmal abgefälscht und geht knapp vorbei. Und das war's. Und vom VfB kommt für den Rest der Halbzeit nichts mehr. Und das ist was, das verstehe ich nicht. Also wie häufig haben wir in den letzten Monaten noch Gegentore kassiert, sind in Führung gegangen, haben noch ein Gegentor kassiert, Woltemade gegen Wolfsburg, ja, dieses Solo, ja, und am Ende, ich weiß nicht, was das Spiel, was wir noch verloren haben, ja, ne, mit dem Elfmeter von Amura, glaube ich. Ja. Genau. Das war auch in den letzten 10 Minuten, wo wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Warum, hast du eine Erklärung dafür, warum der VfB dann meint, auswärts in Freiburg, wir führen 1-0, das langt erstmal?
Ist wirklich eine gute Frage. Ich will nicht sagen, dass, also, satt sollten sie eigentlich nicht sein, oder vielleicht wirklich selbstgefällig, so ein Stück weit, so, ja, das kriegen wir jetzt schon hin. Und das ist immer diese Angst, wo ich ja schon hatte, wo ich ja gesagt habe, so, hey, erstmal Hausaufgaben machen, wo ich dann vielleicht auch belächelt werde, wenn ich sage, erstmal vor 40 Punkte holen und dann gucken wir weiter.
Ja.
Und wenn wir in dieses Denken reinrutschen, ja, wir sind ja eigentlich viel besser wie unser Tabellenplatz. Das kennen wir schon mal irgendwo her. Und ich habe da so, ich sage jetzt nicht, dass wir komplett in den Abstiegskampf reinrutschen. Also das nach dem dritten Spieltag zu sagen,
ist ein
bisschen lächerlich, glaube ich. Nur während den Anfängen heißt es so schön. Und so ein bisschen Vibes kommen raus. Und ich verstehe es aber nicht, warum sie es machen.
Ja, ich verstehe es auch nicht, weil, also du spielst ja nicht, also klar, wir kommen jetzt noch auf St. Pauli, auf Köln, gegen die wir spielen, Mannschaft in der zweiten Saison, Aufsteiger in der zweiten Saison und ein Aufsteiger. Aber du kannst dir das nicht leisten. Also du kannst dir das nicht leisten, die Führung nicht auszubauen. Das ist ja das, was ich letzte Saison schon mal gesagt habe, warum wir letzte Saison so viel Buden kassiert haben, weil wir das Spiel zu lange offen gehalten haben. Hättest du in der ersten Halbzeit noch das 2-0 gemacht, oder meinetwegen wärst du besser aus der Pause gekommen, kommen wir gleich noch zu, machst das 2-0, dann kann das Ding von Matanovic reingehen, ja, wie es halt momentan so viele Sonntagsschüsse reingehen, was macht keinen Unterschied. Aber dadurch, dass du denkst, okay, ich schieb das jetzt über die Zeit, das Spiel, bringst du dich dann halt in eine Situation, dass so ein Tor wie das von Matanovic, was halt einmal in 100 Jahren reingeht, wenn der da so reingrätscht, dass das dann halt direkt einen Ausgleich bedeutet. Und was danach passiert, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber also das ist so, ja, keine Ahnung, satt dürftest du eigentlich nicht sein. Selbst wenn du Pokalsieger bist, dürftest du eigentlich, also hast du eigentlich keinen Grund, satt zu sein, weil es geht über null los. Ja, und aus der Pokal wären wir auch wieder rausgeflogen fast. Also worauf ruhst du dich aus? Ich verstehe das nicht.
Ja, und nicht nur das, sondern wie du es aber gerade auch gesagt hast, wir fangen ja gefühlt in jedem Spiel irgendwie so ein Traumtor. Kann es sein? Also Grüße nach Braunschweig oder so. Es ist finde ich super, super strange eigentlich auch, dass das wir solche Dinger auch kassieren, die grundsätzlich in der Auswahl vom Tor des Monats landen können. Also,
aber es war ja schon letzte Saison so. Wie viele von diesen Dingern hier Querfeld gegen Union oder in Berlin? Ja. Dieses Ding, das ist auch, und ja, das passiert. Bei uns sind die vor 2 Jahren reingefallen, so Dinge. Ja, da haben wir geschossen und alles, war alles möglich, ja, und jetzt passiert das halt gegen uns. Nur, das passiert halt einmal im Spiel, ja. Du verlierst nicht 3-0 durch irgendwelche Sonntagsschüsse. Und auch selbst die kann man ja, wenn man weiß, dass man da ein Thema hat, unabhängig vielleicht vom Torhüter, dann kann man auch die unterbinden, ja. Dann stellt man halt direkt so, wenn man weiß, okay, irgendwie gerade kassieren wir so Dinge. Aber das hat mich echt genervt. Und du gingst immerhin mit 0-1 1-0-Führung in die Pause. Aber ich hatte schon das Gefühl, also wenn wir jetzt nicht richtig aus der Pause kommen, dann wird es echt, echt brenzlig. Was war so dein Feeling zur Pause?
Ich habe gehofft, dass wir zur Pause rechtzeitig rauskommen, weil es ist so ein bisschen ja, wir machen das schon irgendwie. Auch kein gutes Gefühl, weil es muss nur ein dummes Ding für Freiburg fallen. Und ja, zack, sieht's anders aus. Ein bisschen mehr Offensive, ein bisschen mehr Zug hinten reinkriegen, ein bisschen mehr von allem. Einfach vielleicht auch den extra Meter laufen. Und wenn du da guckst oder auf die Laufleistung nach dem Spiel, ist das durchaus ernst gemeint mit dem extra Meter.
Ja, und du kannst es halt auch nicht darauf zurückziehen, dass du irgendwie Ballbesitz hast, weil so viel mehr Ballbesitz als Freiburg hattest du nicht. Ja? Und es bringt halt auch nichts. Also wenn du halt den Ballbesitz nur in ungefährlichen Zonen hast, dann bringt dir das auch nichts. Klar läufst du weniger, wenn du mehr den Ball hast, aber nicht 7 Kilometer weniger. Und wenn du Tor schießen willst, dann musst du auch irgendwie vors gegnerische Tor kommen und dann musst du dich auch ein bisschen bewegen. Also genau, das ist auch so eine Statistik, die im Nachhinein einen echt ein bisschen ratlos zurücklässt. Die Ansprache von Julian Schuster lief auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Denn Freiburg kam aus der Pause wie die Feuerwehr. Gut, die mussten auch mehr machen. Die lagen immer noch 0-1 hinten. Hatten in der ersten Halbzeit, Freiburg war ja auch nicht gut. Das ist ja das, was mich auch so ärgert in diesem Spiel. Die waren nicht gut. Die waren halt am Ende clever, ja. Und haben halt 10 Minuten genutzt, um uns komplett zu überrumpeln. Aber auch die hättest du echt schlagen können, wo ich sage, ja, okay, es ist Freiburg, wie gesagt, die spielen auch Europa League, ja. Die hatten jetzt halt einen doofen Saisonstart, aber das sagt das schon aus dann am Ende. Du hättest die echt Hops nehmen können, aber du hast es halt nicht getan. Und dann kommt halt irgendwie Kübler, dessen Schuss Nübel dann noch pariert. Dann muss Stiller einen Schuss von Mansambi wegrätschen. Alles innerhalb von den ersten 10 Minuten nach der Pause. Wo du merkst, Freiburg hat sich was vorgenommen. An der VfB? Weiß ich nicht. Also, wir haben ja alle schon
die ganzen... Der VfB ist quasi wie wirklich, kam aus dem Anfahren nicht mehr raus. Also, die haben eher einen Leerlauf geschalten. Und dann klemmt's halt. Irgendwann, wenn das, ja, wenn du dich so sagst, aber wenn du den Arsch nicht hochkriegst, es dann hinten raus doch noch hinzukriegen, ist immer schwerer.
Ja, und wir haben ja schon alle schon bei den ganzen Intim-Dokus die Ansprachen, Halbzeitansprachen von Hoeneß gesehen. Was hat er denen denn in der Pause gesagt? Also, weil du kannst ja nicht nach der ersten Halbzeit sagen, ja, das läuft gut so, wir führen 1-0. Also wenn du weißt, vor allem es ist ja nicht so zum ersten Mal, wenn du weißt, dass du schon so häufig eine Führung verspielt hast, ja, dass du aufs 2-0 gehen musst, wenn du weißt, dass du halt, du hast ja nicht mal Chancen gehabt. Gegen Union hast du ja immerhin noch Chancen. Aber hier hast du nicht mal aufs Tor geschossen.
Ja, vielleicht hat er auch gesagt, hey, defensiv standen wir eigentlich ganz gut. Weil es ja, war ja, sie haben ja wirklich den Ball ja weggehalten vom eigenen Strafraum.
Ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Man hat ja auch hinterher die Aussagen von Hoeneß gesagt oder von den anderen. Man hat 80 Minuten lang gut verteidigt. Und ich mir denke, aber war das der Spielansatz, mit dem man in Freiburg stehen wollte?
Ist das unser Spielansatz? Weiß ich nicht.
Also das ist mir auch aufgefallen, als ich das Spiel nochmal angeguckt habe in Ruhe. Du siehst halt gar nichts mehr von dem Spielansatz. Ja, du musst jetzt zwei neue integrieren, die ihr erstes Spiel haben. Die sind Spieler, die fehlen Spieler, die beispielsweise vor 2 Jahren da waren, die letzte Saison da waren. Aber trotzdem, also weder, dass du irgendwie, Nübel, du hast es perfekt gesehen, Nübel ist ein paar Mal mit dem Ball wirklich am Fuß aus seinem Strafraum rausgelaufen und vor 2 Jahren wäre den noch jemand angelaufen und dann hätte sich eine Lücke aufgetan hinter der vordersten Kette und dann hätte es den Platz gehabt für einen Konter. Die Freiburg sind einfach zurückgelaufen, die sind vor dir weggelaufen. Weil die wussten, wo der hat ja keinen Anspielstation. Ja? Also.
Ja.
Und du hast kein Ballbesitzspiel, du machst das also auch gerade diese schnellen, präzisen Pässe. Ja, du hast vielleicht nicht mehr so die Spieler, die alle spielen können. Ja? So Spieler wie Ito oder Anton. Aber das muss doch weiterhin dein Ansatz sein. Und wenn das nicht mehr der Ansatz ist, dann brauchst du einen besseren Ansatz als das, was wir spielen, weil das ist irgendwie Ball hin und her schieben, bis er weg ist.
Du brauchst halt eine neue Idee oder eine andere Idee oder eine Alternatividee.
Ja, ja. Aber also, das hat auf jeden Fall nichts mehr mit dem Hoeneß-Fußball von vor 2 Jahren zu tun. Also nicht mal mehr in Ansätzen. Selbst wenn du sagst, okay, du hast nicht mehr die gleichen Spieler, nicht mal mehr in Ansätzen, ist das der gleiche Fußball. Das ist halt, ja, also klar, Hoeneß kann irgendwie sagen, ja, natürlich, wenn mir wieder mein besten Spieler verkauft werden, kann ich auch nichts machen. Aber es ist halt auch sein Job. Also ich will jetzt auch nicht hier komplett Hoeneß in die Pfanne hauen. Nur, sowohl was die Herangehensweise angeht, dieses wir verteidigen nach dem 1-0 alles weg, als auch irgendwie der Spielaufbau, da muss auch er neue Lösungen finden, finde ich.
Ja, definitiv. Das ist aber sein Job.
Genau. Und VfB wird danach wieder ein bisschen aktiver, also so ganz wollte man den Freiburgern dann doch noch nicht das Spiel übergeben. Bei den Freiburgern kam dann Derry Scherhand rein, über den wir gleich noch sprechen müssen, in der 63. Minute für Vincenzo Grifo. Das fand ich überraschend, weil vor Grifo habe ich eigentlich, wenn wir gegen Freiburg spielen, immer am meisten Angst. Gerade wenn es irgendwelche Standards gibt, der hat schon so viele Eckentore gegen uns vorbereitet. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und bei uns kam Tomasch für Buanani. Wie fandst du denn Buanani jetzt bei seinem Debüt?
Noch ein bisschen, ja, blass, würde ich mal sagen. Also es war jetzt so vom ersten Moment, wüsste ich jetzt nicht, wo der Unterschied gewesen wäre, wenn da Chris Führich gestanden hätte. Vielleicht, klar, dass Chris Führich wieder in 2 Spieler reinrennt, Kopf nach unten und rein, ist halt sein Signature-Move ist. Ich hoffe, dass da noch einiges kommt, weil teuer genug war er und ja.
Erstes Spiel. Ja,
also. Ja, das ist, ja. Luft nach oben, wie bei so vielen.
Ja, aber genau. Jetzt
kein Totalausfall oder irgendwie sowas, also davon
bin ich weg. War solide. Weiß nicht, ob ich mir hier noch Canus aufgeschrieben habe, der wie fandst du den dann über das Spiel? Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass er in der Startelf stand.
Ich fand ihn relativ oft anspielbar und er hat schon probiert, auch sehr viel Bindung reinzubringen. Fand ich dahingehend ganz ansprechend. Auch wieder Thema, ne? Erstes Spiel. Deswegen.
Ja,
ich hoffe, da
vorbeigehen.
Ja, gut, das. Ja, aber ich denke, es ja, gibt bessere Debüts, gibt aber auch schlechtere Debüts. Das war vollkommen okay.
Ja. Ich habe ein paar Situationen im Kopf, wo er sich dann um den Gegner rumtritt und wirklich mal. Aber dann fehlen halt auch die Anspielstationen. Genauso wie dann gibt es noch diesen Kopfball von Demirovic in der 65. Minute, wo er nach einer Flanke von Lebling vorbeiköpft. Das Problem ist aber halt auch, Demirovic hat aber auch keine Bälle bekommen. Der kam ja nicht in den Strafraum. Also wir haben noch so ein, zwei Schüsse aus der Distanz, die alle vorbeigingen. Wie gesagt, mehr gab es für Noah Atubulu dann auch nichts zu tun, als diese beiden Schüsse in der ersten Halbzeit. Und ja, also wenn du halt mit Demirovic vorne spielst, dann musst du den halt auch einbinden, musst du ihm die Bälle hinlegen. Also irgendwie muss er ja halt in Bälle kommen. Und das genau hat halt auch gefehlt.
Ja, wenn du halt schon so einen Stürmer hast, dann setz ihn doch bitte auch ein. Aber ja.
Und du hast ja gesehen, dass er auch in Bedrängnisweise immer heißt, ja, der braucht ganz viel Platz und kann quasi nur die bekannten Tap-Ins oder sowas. Nee, der kann das schon, aber der muss halt den Ball bekommen. Und so tief stand jetzt Freiburg auch wieder nicht, als dass da irgendwie du dadurch eine undurchdringliche Mauer, die mussten ja treffen.
Ja, klar.
Stattdessen ging aber Freiburg immer mehr auf unser Tor zu. Chabot musste super viel rausköpfen, wurde dafür auch nochmal gelobt hinterher von Sebastian Hoeneß. Problem war nur so, ob das war so, dann der 70. Minute der VfB kam überhaupt nicht mehr zur Entlastung. Und das ist ja das, was wir schon gesagt haben. Wenn du halt wenn die Offensive dich nicht entlasten kann, irgendwie, dann stehst du halt nur hinten drinne. Und, ja. Und das ist halt auch so was. Ich erinnere mich noch an Bremen, dieses Tor von Berg, wo du, das erste Tor, wo du wirklich die letzten 10 Minuten gefühlt nur noch hinten drin stehst, ja, und eine Flanke nach der anderen segelt in den Strafraum und irgendwann ist dann halt Berg mal durch und es geht rein. Und das verstehe ich nicht. Dann schieb halt raus, aber zieh dich doch nicht zurück und warte darauf und rechne damit, dass du jede Flanke rausköpfst. Es ist so gefährlich, ich verstehe das nicht. Das kann nicht unser Ansatz sein. Also ja, vielleicht, wenn wir im Champions League-Finale gegen Real Madrid spielen und 1-0 führen und es sind noch 5 Minuten zu spielen, dann würde ich das vielleicht machen, aber selbst dann wär's nicht zielführend. Und dann kam es in der 76. Minute zum nächsten Wechsel beim VfB und den habe ich wirklich nicht verstanden. Cema kam rein für Demirovic und Hendricks für Mittelstädt. Also erstmal Demirovic runter, ja, der hat 2 Länderspiele gemacht in der Länderspielpause, aber du hast dann wieder am Freitag das nächste Spiel, wofür willst du den schonen?
Ja, also, ja, vielleicht war einfach der Ansatz ein anderer, ein neu gewählter dann, weil man gesagt hat, okay, ab jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht nicht mehr zwingend einen Mittelstürmer vorne brauchen, sondern wenn wir eh nach hinten reingedrängt werden, dass wir mit schnellen Leuten das überbrücken können. Und vielleicht mehr Stabilität im Mittelfeld. Also Cema ist ja definitiv für Mittelfeldstabilität da. Und ja, Hendricks für Mittelstädt weiß ich jetzt auch nicht. War wahrscheinlich als Belohnung gedacht, weil es Hendricks ganz gut gemacht hat zuletzt. Weiß es nicht.
Hoeneß hat auf der PK hinterher gesagt, weil Mittelstädt, er hat ja auch eigentlich wieder so dieses Spiel gemacht. Und er meinte, er wollte mehr Kopfballstärke noch auf dem Feld haben, was ja wirklich nur. Also auch, dass du dann halt einen defensiven Mittelfeldspieler für deinen Mittelstürmer einwechselst, das geht ja alles in die Richtung, okay, wir haben jetzt 78 Minuten gespielt oder 76, wir versuchen das jetzt noch über die Zeit zu bringen. Und
ja.
Also dieser ganze Ansatz, ne? Na, auch mit den Zitaten, die man hinterher lesen konnte, wir haben 81 Minuten lang gut verteidigt, so, das kann hier nicht unser Ansatz sein, also damit gehst du unter, weil wir können Spiele aktuell nicht über die Zeit verteidigen. Dafür fehlt uns irgendwie was. Da kommen wir ja gleich drauf. Aber ja, keine Ahnung. Die Freiburger wechselten dann noch ihren zweiten Joker des Abends an. Igor Matanovic kam für Lukas Höhler in der 78. Minute. Das war auch sein erster Einsatz jetzt für Freiburg, weil er noch verletzt war. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre das für den Elkanus auch besser gewesen, wenn er von der Bank erstmal gekommen wäre. In laufendes Spiel, ich weiß es nicht. Es fällt mir nur auf. Die Freiburg hatten ja viele Spieler, die jetzt zurückkamen nach Verletzungen. Beste war, glaube ich, auch vorher verletzt gemacht, hat auch sein erstes Spiel gemacht in dieser Saison. Matanovic kommt dann, wie gesagt, rein und dann fällt in der 81. Minute das 1-1. Kübler hat auf rechts viel zu viel Platz und legt in die Mitte. an die Strafraumkante und Matanovic grätscht rein in den Ball oder rein und das Ding geht halt oben links in die Ecke. Ich glaube, Nübel kann da relativ wenig machen bei dem Schuss, oder?
Nübel hat überhaupt keine Chance. Also zum einen ist die Szene, glaube ich, für den Torhüter noch ein Stück zu weit weg da an der Strafraum-Ecke. Und zum anderen, das ist halt auch, wie der Ball fliegt, wie der den erwischt und wie das alles läuft, ist halt einfach ja saudumm gelaufen. Also völlig bescheuert. Das ist so ein typisches Tor, was du einmal in der Saison vielleicht kriegst, was wir gerade ständig kriegen. Auch was Freiburg vielleicht einmal in der Saison denen so gelingt. Also Nübel nehme ich da raus in dem Fall. Also selbst wenn, hätte er sich ewig lang machen müssen. Ich weiß gar nicht, wie groß er hätte sein müssen, deswegen.
Ja, also selbst wenn er auf der Linie gestanden, also hätte er schon wirklich in der Ecke schon stehen müssen, um den
irgendwie rauszuschneiden. Dann könnte er vielleicht rausfischen und wenn er da steht, dann fassen wir uns alle in den Kopf. Also
deswegen. Ja. Du sagst ja gerade, es ist ein Tor, wie wir es leider momentan häufiger kriegen, aber wo du eigentlich nicht mit rechnest. Auch dass der den so direkt nimmt. Ich meine, er hat es versucht, er hat gesehen, dass Dübel halt ein bisschen vorm Tor steht, aber also musst du ja auch. Du musst auch falls der Ball nochmal irgendwie hochkommt, musst du ja auch oben sein. Wobei ich muss sagen, um mal kurz bei Nübel zu bleiben, in der Szene hat er keine Schuld. Ich fand ihn einfach ein bisschen unkoordiniert im Strafraum. Also ich habe ein paar Szenen im Kopf, wo er ein bisschen durch seinen Strafraum eiert und wie entweder drin bleiben muss oder den Ball haben muss. Mittendrin sein, also Strafraum wäre schon, fand ich nicht so gut bei ihm in
dem Spiel. Ist die eiserne Regel, wenn du rauskommst, musst du ihn haben.
Ja.
Punkt.
Und ich meine, es ist jetzt nichts passiert, aber es war so ein paar Szenen, die ich echt schwierig fand, ja, muss ich auch sagen. Es fliegt viel über die Seite, wo Hendricks ja spielt, statt Mittelstädt. Ich mache ihm aber bei dem Tor ehrlich gesagt keinen Vorwurf, weil er muss ja auch noch Innenspieler abdecken. Ja. Das ist eigentlich Leveling, der da die Flanke zulässt. Und das ist eigentlich, oder der die Hereingabe zulässt hinten. Und das ist eigentlich, ohne jetzt einen Spieler rausgreifen zu wollen, letzten Endes ist es ein bisschen Glück für Freiburg und ein bisschen einfach, du lässt halt diese Schüsse zu. Ne? Ich fand, man hat auch so ein bisschen ums Gegentor schon gebettelt zu dem Zeitpunkt. Siehst du es auch so?
Der Klassiker halt, ne?
Ja.
Naja, es war halt so ein bisschen mehr oder weniger die Frage, wie lange geht's noch gut?
Ja.
Und ja, das war halt ungefähr 15 Minuten zu früh.
Yep. Und damit stand 1-1. Und ich muss sagen, also wärst du mit dem 1-1 zufrieden gewesen nach dem am Ende, wenn es ein 1-1 gewesen wäre?
So wie das ganze Spiel überlief, wäre ich froh gewesen, wenn sie das 1-1 dann noch machen, weil es kam ja nichts mehr offensiv, deswegen.
Ja,
hat ja nicht sollen sein, ne?
Genau, erstmal wechselte Freiburg noch aus. Niklas Höfler kam rein für Patrick Osterhage. Und Ehren Dingchi für Niklas Bester, war ich auch froh, dass der runter war, der Beste. Ich habe immer noch so ein bisschen Trauma von seiner Heidenheim-Saison. Und dann kommt es 2-1 in der 86. Minute. Und du siehst einfach wieder, der VfB hat ein Gegentor kassiert und verliert komplett die Kontrolle. Ich habe dann nochmal ich habe irgendwo nochmal eine Besprechung von dem Braunschweig-Spiel gehört. Ich glaube, bei STR. Also irgendwo habe ich das auf jeden Fall nochmal gehört. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, der Ball kommt durch den Strafraum auf unsere rechte Seite, da steht ein Stürmer völlig frei und kann in den Nachschuss reinkloppen, das kommt mir bekannt vor. Ja, der VfB hat einfach gegen Freiburg das gleiche Scheißtor kassiert, was wir gegen Braunschweig zweimal kassiert haben. Ja, in dem Fall ist es dann Wagnumann, der zu weit weg ist von Mansambi. Der Ball kommt, nicht Mansambi, Scherhand. Mansambi bringt den Ball, läuft für den Ball quer zur Grundlinie, legt ihn dann raus, wo ich mir denke, Leute, versucht doch wenigstens das 1-1 zu halten. Was ist hier los? Ihr seid nicht in Unterzahl, ja? Ihr hattet 5 Minuten nach diesem Ausgleich, um euch zu berappeln. Ihr seid komplett kopflos. Und dann ist, Scherhand da frei, schießt, Nübel pariert, keiner reagiert. Und dann knallt er das Ding wie der eine mit dem langen, komplizierten Namen von Braunschweig, knallt er das Ding unter die Latte. Und das 1-1, das kann passieren. Das ist dumm, weil du halt vorher deine Tore machen musst, dann hat das überhaupt keine Relevanz. Aber dieses 2-1, das geht halt überhaupt nicht. Ich meine, scheiß auf den Elfer, über den wir gleich noch reden. Dieses 2-1, keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Und Caro hat es ja selber auch gesagt irgendwie, sie machen immer wieder die gleichen Fehler, aber wie kann denn das sein? Du, keine Ahnung. Was ist deine Sicht auf das 2-1?
Ja, wie kann das sein? Es ist, verstehe ich auch nicht. Also tatsächlich, das ist, es war das Schema von Freiburg war ja eigentlich irgendwo auch schon klar zu dem Zeitpunkt. Und dass da mehr Druck jetzt noch dahinter ist, auch. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie gerade in einem Umschaltmoment da gefangen wurden oder was weiß ich was. Sondern einfach, das war, ja, Wagnermann war zu weit weg. Dass Nübel den noch hält, ich meine, ich weiß gar nicht, Nübel wird vielleicht auch eher halb angeschossen, weil er halt im Weg steht. Aber dann der Ball prallt, und das ist halt genau das, der Ball prallt aber auch dann genau wieder dahin zurück, ja, wo er herkam. Und wieder hämmert ihn einer unter die Latte. Also das sind so Sachen, das...
Ich meine, technisch war das ein geiles Tor. Also wie auch die beiden
Freiburger, ja.
Also den da so reinzuballern, ist schon gut, aber das kann halt nicht sein.
Nee, es darf halt nicht sein.
Du siehst auch schon in der Szene vorher, ja, du verlierst komplett die Kontrolle, die überrollen dich. Die überrennen dich genauso, wie das Braunschweig getan hat, dann kurz vor Ende, bevor wir dann noch das 3:3 gemacht haben in der regulären Spielzeit. Und dieser Kontrollverlust, und dann frage ich mich halt, wo ist unsere Achse an Führungsspielern? Ja? Was ist mit dem Chabot, was ist mit dem Nübel, was ist mit dem Caruso als Kapitän? Ja? Okay, Demirovic war schon runter.
Ich glaube auch, du kennst meine Meinung da dazu, ne? Thema Führungsspieler.
Ja.
Wir haben unseren Führungsspieler in der 65. Minute ausgewechselt.
Ja, genau das. Also, keine Ahnung. Aber, also, dass dann keiner mal nach dem 1:1 sagt, okay, wir müssen uns scheiße gelaufen, jetzt sortieren wir uns neu, ja? Und entweder wir versuchen das noch aufs 2:1, hat man ja auch nicht. Der VfB hat ja nicht mal versucht, dann das 2:1 zu machen, ja. War es völlig hilflos. Und dann, ja, dann hat Freiburg halt die Qualitäten, ja. Also, keine Ahnung, ich meine, den Scherhand haben die von der Hertha geholt, glaube ich. Den Mann Sammy, weiß ich nicht, von wo der kam. Aber, ey, Leute, das kann nicht sein. Du darfst dieses Spiel nicht mehr hergeben, nachdem du so lange geführt hast. Und selbst wenn du nichts für das Spiel getan hast, du darfst das Spiel nicht verlieren.
Ja, also gar nicht so.
Ja. Dann kam in der 89. Minute wechselte der dann Sebastian Hoeneß nochmal, Asignon kam rein für Wagnermann und Führig für Caruso, dann ging also ein Offensivspieler kam wieder rein und Sechser raus. Ja, keine Ahnung, Wagnermann hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so gefallen in dem Spiel. Der hatte den Kopfball, der hatte 1-2-10 vorne, wo er ja halt drüber geschossen hat und dann hinten halt dieses Gegentor, was über seine Seite fällt. Ja, und Caruso, also generell war ja hinterher nochmal das Thema Doppel-6. Caruso hat mich in dem Spiel überhaupt nicht überzeugt. Also auch was das Thema angeht, Spielberuhigen, aber auch sonst Spielaufbau. Stiller. Wie fandst du Stiller?
Viel zu unauffällig. Viel zu. Ja, irgendwie auch gerade. Ah, ich weiß nicht. Für mich wirkt Stiller so gerade ein bisschen, als ob er eine angezogene Handbremse hat.
Mhm. Ja, also gerade offensiv, ne?
Ja, und das irgendwas passt da nicht so gerade. Also. Vielleicht hat er Angst vor nochmal einer Verletzung, was jetzt dann doch zweimal hintereinander relativ ja ähnlich auch was war. Oder ja. Ich weiß es nicht, aber er wirkt auch nicht so komplett befreit gerade. Oder ist der Trubel um seine Person vielleicht auch größer, als man mitgekriegt hat? Oder gab es vielleicht tatsächlich irgendwelche Anfragen, die man halt jetzt trotzdem auch blockiert? Keine Ahnung. Aber irgendwas passt dann. Und das, ja, was ich auch gesagt habe schon hier mit unserer, sie denken zu viel. Und Stiller ist eben und unsere Denkmaschine eigentlich. Und wenn die stottert, wird es schwierig.
Ja, das ist es halt, weil auch gerade weil er sich dann nochmal in die Offensive einschalten kann, weil er nochmal die Fähigkeit hat, mit seinem linken Fuß nochmal einen Angriff einzuleiten, einen überraschenden. Ja? Also wie viele überraschende Tore haben wir schon geschossen, weil Stiller einfach mal mit seinem Fuß gezaubert hat und plötzlich da vorne einer freistand. Ja? Aber auch da kam ja nichts. Ja, und Führig, 89. Minute Einwechslung, nachdem er noch sich um die Nummer 10, ich meine, wir müssen jetzt nicht jede Folge drauf rumreiten, aber ich finde es schon krass, gegen Gladbach wurde er dann ein und wieder ausgewechselt. Und auch jetzt in der 89. Minute kommt er erst rein, als mit dem Selbstverständnis, mit dem er in die Saison gegangen ist. Ja, da muss man sich schon Gedanken machen, würde ich sagen, als Chris Führig, weil also es hat einen Grund, warum dann Tomasch reinkam früher für
Warum ein Neuzugang spielt auf der gleichen Position und solche Sachen. Also schwierig.
Ja.
Schwierig. Da muss mehr kommen.
Ja. Ja, und vom VfB hätte auch vor allem viel mehr offensiv kommen müssen. Also dann irgendwie Führig einzuwechseln für Caruso in der 89. Minute, wenn du hinten liegst, das ist halt, also da wirst du halt panisch. Ne? Und dann die Krone auf dem Ganzen war dann noch das 3:1. Mansambi geht im Strafraum an Jelscher vorbei und fällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also in den Wiederholungen, die ich gesehen habe, sehe ich nicht so die krasse Berührung, dass ich sagen würde, es muss unbedingt ein Elfmeter sein. Ich glaube, du hast andere Zeitlupen, oder?
Ja, also das, was ich gesehen habe, er tritt ihn unten einfach um und fertig. Okay. Also es ist komplett doof, der geht an ihm vorbei. Jelsch weiß, glaube ich, gar nicht mehr, oder hat ja Konzentrationsschwäche tatsächlich, glaube ich. Mhm. Und erwischt ihn. Also deswegen, selbst wenn es zum VAR gegangen wäre, wäre es auch deutlich, also in meinen Augen deutlich Elfmeter gewesen.
Ja. Also ich
fand, doof gelaufen, aber ja.
Ich habe es mir mal angeguckt, dass natürlich in den Wiederholungen, wenn du nicht gerade das Bild anhältst, also ich habe gesehen, oben war nichts und unten, ja, wie gesagt, unten sah es in den Wiederholungen, die ich gesehen habe, nicht so nach so einer krassen Berührung aus, dass man fallen muss. Aber gut, letzten Endes, es ging auch nicht zum VAR, es ist auch letzten Endes nicht entscheidend. Das Problem ist ja, dass also das Spiel war eh schon entschieden, eigentlich 92+2. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass der VfB überhaupt noch was macht. Und dann tritt halt Matanovic zum Foul-Elfmeter an. Schießt, glaube ich, zum ersten Mal einen Elfmeter in seiner Karriere oder so, macht er natürlich auch dann rein. Das Spiel war fast rum, El Canus sah noch gelb und Mansambi sah rot, weil er, ich glaube, Ramon Hendricks fast das Gesicht weggetreten hätte. Also fällt auch so unter die Kategorie unnötigste Platzverweise ever. Also hast das Spiel schon gewonnen und dann holt sie noch so einen Platzverweis und ich glaube, er ist jetzt für 2 Spiele gesperrt. Aber gut, soll uns egal sein. Freiburg hatte die rote Karte
also,
und die Punkte.
Ganz ehrlich, war unnötig und war sackgefährlich. Ja. Also wenn der Hendricks da komplett trifft, dann, aber ja.
Ja, geht hoch und geht hoch mit dem Fuß und da ist halt Hendricks Gesicht, dummerweise für ihn. Ja, dann war das Spiel damit vorbei und unsere Hörerinnen und Hörer aus den verschiedenen sozialen Netzwerken hatten viele Meinungen dazu. Die Podcast-Kollegen von VfB Amerikaner haben einen South Park-Gift gepostet. We need ideas. Wir brauchen Ideen. Auch der @RST0868 auf Blue Sky hat einen englischen Spruch geschrieben. If talent does not work, hard work will be talent. Genau. Also.
Ja. Grüße an Georg Niedermeyer.
Genau. Du kannst so talentiert sein, wie du willst. Wenn du hart arbeitest, dann wirst du von harter Arbeit, und das haben die Freiburger, die ja auch nicht untalentiert sind, dann wirst du halt geschlagen. Der Kakania schreibt, schlechter Start der neuen Spieler, aber auch die Mannschaftsleistung war nicht gut, der Druck auf Höhens wird zunehmen, aber er ist immer noch unsere beste Alternative. Der Kontra hat geschrieben, wir haben keinerlei Ideen und Stürmer. Und der Thomas schreibt, es war von Minute 1 klar, wie es heute laufen wird, ja, Brudel hin oder her, aber es war einfach so klar, dass wir wieder den Aufbaugegner machen müssen. Und da hätte ich echt gerne eine Antwort vom Trainerteam, was vor allem in 11-2 und spätestens ab der Auswechslung von Demi her der Plan war.
Moment, wir haben doch gar keinen Stürmer, haben wir doch gerade gelernt.
Genau, der Flow 1893 hat ein GIF von Olli Kahn, wie er ausrastet, gepostet. Das waren so die Kommentare. Ich glaube, auf Instagram stand noch so Sachen wie bodenlos und scheiße. Also zum einen haben wir, glaube ich, schon viel über die Haltung der Mannschaft gesprochen. Ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen, ich glaube natürlich dann irgendwie, Twitter ging natürlich wieder komplett crazy. Der Vertikalpass hat dann gesagt, meint ihr, Hoeneß kriegt noch das Spiel gegen St. Pauli? Und dann kamen wirklich ernst gemeinte Antworten drunter. Also, über viele Themen haben wir schon gesprochen. Du machst das Spiel nicht zu, du bist völlig kopflos nach dem 1:1, gehst viel zu defensiv heran, bist 7 Kilometer weniger gelaufen, deine Doppel-6 ist quasi, spielt mit angezogener Handbremse. Und was ich halt nicht so, also ich, was ich nicht verstehe, ist, warum gehst du so in dieses Spiel rein? Auf welche Verantwortung trägt neben den Spielern, die für mich immer die Hauptverantwortung haben, wenn man falsch ins Spiel rennt, welche Verantwortung trägt auch Sebastian Hoeneß an der Niederlage? Wie siehst du es? Ohne jetzt, dass man jetzt das Ding zu Ende spinnt und irgendwelche Sachen, Entlassung fordert.
Also ganz ehrlich, das ist es ist einfach dumm gelaufen alles, sagen wir es mal so. Der taktische Ansatz war vielleicht nicht der cleverste für dieses Spiel. Es kommt jetzt nicht drauf an, was da jetzt alles war. Also klar, regen wir uns drüber auf, klar nervt es uns. Trotz allem, jetzt müssten die Antworten mal kommen.
Ja.
Und jetzt sollten Antworten kommen. Und da Hoeneß ja auch gesagt hat, sie sind überhaupt nicht zufrieden gewesen. Ja, willkommen im Club. Ich glaube, da gibt es ein paar, die nicht so wirklich zufrieden waren. Er muss jetzt allerdings liefern. Also nicht nur er, sondern die Mannschaft auch. Weil das nächste Spiel ist jetzt auch Heimspiel. Erstens, ja, da musst du liefern. Zweitens ist ein Gegner, mit dem haben wir noch eine Rechnung offen von letzter Saison vom Heimspiel.
Mhm.
Und drittens ist es ein Gegner, die werfen halt immer alles rein. Vom Talent her oder so, von den Spielern, denke ich, sind wir vor St. Pauli. Von der Einstellung her sind wir gerade hinter St. Pauli.
Und die kommen mit breiter Brust, genau. Über St. Pauli sprechen wir gleich noch ausführlich. Aber ja, natürlich, du musst jetzt liefern. Ich meine, die Woche war jetzt kein öffentliches Training. Das war vielleicht auch besser so, weil bei öffentlichen Trainings sind auch immer Kinder anwesend und ich weiß nicht, ob das alles jugendfrei ist. Was also ich meine, es wird ja auch gesagt, dass die Mannschaft das intern klären will. Das ist auch alles gut. Also ich brauche kein öffentliches Training, auch wenn sie am Freitag dann St. Pauli weghauen. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt 3 Spiele in der Bundesliga, ein Pokalspiel und ein Supercup-Spiel und es schließt sich für mich so ein bisschen von den Ergebnissen her und von den Problemen so ein bisschen an die letzte Rückrunde. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Wir haben auch vielleicht noch 3 Hörerfragen dazu, 2 eigentlich. Bei der dritten geht es um die Aufstiegschancen des MSV Duisburg, wo man sich die Frage stellen muss, okay, du hattest jetzt eine Vorbereitung, eine störungsfreie, wenn man ja erstmal von dem Transfertheater absieht, aber du konntest trainieren und das hängt jetzt auch nicht nur an Woltemade und Mio, mit denen haben wir nämlich auch so Spiele schon gespielt. Du hast eine gute Vorbereitung, das läuft eigentlich alles ganz gut, dann gehst du in die Saison rein und du kriegst es nicht auf den Platz. Und du kriegst, ich sehe momentan noch keine Weiterentwicklung zur letzten Saison. Und das war ja das. Also entweder du ballerst halt ganz viel Geld raus und baust den Kader um, ja, oder, das hat man ja offensichtlich nicht gemacht, zumindest nicht mit Spielern, die irgendwie erfahren sind. Oder die das irgendwie.
Wir haben ganz viel Geld eingenommen.
Alte Hautigen sind. Oder aber du entwickelst die Mannschaft weiter. Und vielleicht kommt das noch, aber momentan sehe ich jetzt, und ja, es sind erst 3 Spiele gespielt. Das ist vielleicht auch noch zu früh für ein Fazit des Saisonstarts, aber weniger die Ergebnisse als vielmehr jetzt die Spielweise in allen 5 Spielen bisher, vielleicht nochmal den Supercup ausgenommen. Macht mir ein bisschen Sorgen. Wie geht's dir?
Sagen wir es so, ich hätte mich nicht beschwert, wenn sie jetzt schon mit 9 Punkten dastehen würden.
Mhm. Ich auch nicht.
So wie sie allerdings dann aufgetreten sind, ich klammer da jetzt tatsächlich den Pokal aus, weil Pokal, erste Runde, geht es einfach nur ums Weiterkommen. Wie ist, glaube ich, dann am Ende des Tages relativ wurscht, Hauptsache du bist irgendwie weiter. Und obwohl ich mich da auch schon aufgeregt habe. Glaube ich, sehr aufgeregt. Ich habe mich auch am Wochenende noch ziemlich aufgeregt. Ich glaube, ich habe es auch noch gesagt, es ist vielleicht besser, wenn ich heute nicht dabei bin, weil es sonst...
Ich glaube.
weil es sonst wirklich in eine ganz falsche Richtung mit da wäre schon der 18er-Tag wahrscheinlich nicht mehr vertretbar gewesen. Nein, es ist jetzt vieles nicht gut gelaufen. Es sind ein paar Sachen schon ganz in Ordnung, glaube ich auch. Und es muss eine Antwort her. Und deswegen, ich mache noch keinen Fass auf nach dem dritten Spieltag, weil wenn ich damit anfange oder wenn wir damit generell anfangen, gucken wir mal auf die Tabelle. Freiburg hat auch erst 3 Punkte, Union Berlin 3 Punkte. Leverkusen hat 4 Punkte, die haben schon einen Trainer gewechselt.
Das stimmt.
Gladbach und Hamburg haben noch nicht mal ein Tor geschossen. Ja, also jetzt mal ein bisschen noch aber Gemach.
Genau, aber die Frage ist ja, was das Saisonziel ist. Ne? Und ich meine, du hast so viel Geld in den Kader gesteckt, dass du eigentlich nicht sagen kannst, ja gut, unser Ziel ist Platz 9 oder 12, ne? Weil das hätte so günstig haben können.
Ja. Definitiv,
Wir gucken mal kurz auf unsere Hörerfragen, weil das Spiel, also ich muss auch sagen, das Spiel hat mich schon sehr beschäftigt. Es gibt wenige Spiele in den letzten 2 Saisons, wo ich echt dran zu knabbern hatte. Also das Paris-Spiel noch nicht mal so sehr. Es gab so ein paar Spiele, die mich echt aufgeregt haben. Ist gerade dann in der Rückrunde, aber das ist auch so ein Spiel, da musste ich noch am Montag drüber nachdenken. Der Atta fragt bei, nicht Atacarasor, sondern Athanasios, fragt auf Twitter, ist Geduld mit dem VfB angesagt oder sind Sorgenkritik berechtigt? Was ist heute der Stand, euer Ausblick bis Jahresende oder gar der Saison? Also ich meine, klar ist Kritik berechtigt nach so einem Auftritt. Und auch Sorgen kann man sich machen. Ich finde das jetzt völlig legitim, weil es muss sich was ändern, das hast du ja auch gerade gesagt. Ich finde, für den Ausblick auf dieses Jahresende oder der Saison Europa League finde ich schwierig. Also klar, du kannst immer sagen, irgendwie, ja, müssen wir halt das nächste Spiel besser machen, aber also ich ärgere mich und ich sehe, dass was geändert werden muss, aber ich gebe der Mannschaft noch Zeit, das zu ändern, weil dafür ist die Saison einfach viel zu lang, als dass man sich Mitte September schon den Verein abmeldet, oder?
Ja, wir haben gerade nebenher, der Erik schreibt gerade nebenher bei Twitch, er hat geschrieben, Sorgen sind beim VfB immer berechtigt.
Ja.
ich denke tatsächlich, wir haben in den letzten Jahren einfach einiges mitgemacht, von eigentlich sind wir viel zu gut für den Tabellenplatz, den wir haben, bis zu in Mainz kann man auch mal verlieren, über was weiß ich was alles, bis zu ey, wir haben gerade die Vizemeisterschaft geholt. Ich denke, Sorge, ja, einfach weil es so letzte Saison so war mit, okay, ja, es war ein Umbruch, es war man kam nie so richtig in Tritt oder ja, war echt schon ganz, ja,
genau.
Es war immer so am Rand so ein bisschen und das geht jetzt so ein bisschen weiter, allerdings immer noch in die falsche Richtung.
Ja.
Und das finde ich.
Und du hast eigentlich keinen Umbruch mehr. Also nicht so diesen krassen.
Ja.
Die ist nicht, dass plötzlich der Kapitän von Bord gegangen. Ja, du musstest nicht wie deine drei deiner besten Spieler für, ehrlich gesagt, ein Taschengeld verkaufen, weil du halt, weil die halt diese Ausstiegsklauseln hatten. Ja. Ich finde es interessant, was der MB Vader oder MB Vader, wie auch immer, auf Blue Sky geschrieben hat, immer diese latente Angst, dass die vorletzte Saison vom VfB nur ein super Lauf war mit Spielern, die weit überperformt haben und seitdem zeigen, dass es für Gehobenes eben nicht reicht. Das ist so ein bisschen VfB-Imposter-Syndrom. ja, dass man das Gefühl hat, so, gleich fliegen wir auf. Unsere Mannschaft ist gar nicht so gut. Das war nur wirklich die Ausnahme. Ich kann das nachvollziehen, was er meint. Das ist nicht so eine konkrete Angst, dass man sagt, ja, okay, war eh klar, ne, das war jetzt irgendwie eine Fabelsaison, jetzt spielen wir wieder scheiße. So ist es nicht, aber so diese Angst, die mitschwingt, dass dieser vielbeschworene VfB-Downfall jetzt aber wirklich so richtig hart reinschlägt, die kann ich schon nachvollziehen.
Ja, auf der anderen Seite wirkt es, glaube ich, auf uns eher auch so, wenn man sich immer das vor Augen hält, was da auch Hoeneß schon gesagt hat, so hey, das ist eine Momentaufnahme, wir haben jetzt das so und das ist jetzt, wir nehmen das natürlich mit, es gibt auch bestimmt auch wieder andere Zeiten, deswegen ja, mal abwarten. Also Chris Führig muss sich auf jeden Fall am Riemen reißen,
ja.
Da kann ich gerade aktuell schon verstehen, dass da niemand bereit war, die Ausstiegsklausel zu ziehen oder zu gucken, dass man die aktiviert. Da muss einiges mehr kommen, wenn der jetzt nicht schon langsam verbraten ist hier. Und ja, dann mal vielleicht auch mal warten, bis die Neuen wirklich angekommen sind.
Ja.
Und ja, einfach hoffen, dass Medo sich nicht auch noch verletzt, weil dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Aber es fließt noch viel Wasser der Neckar nah.
Ja, also wie gesagt, man kann schon Kritik üben an dem Spiel. Und an den Akteuren und man kann sich auch Sorgen machen, aber es ist es, glaube ich, zu früh, um wirklich jetzt schon komplett die Flinte ins Korn zu werfen. Aber klar, es muss jetzt eine Reaktion kommen, und zwar gegen St. Pauli. Damit blicken wir erstmal auf die Lage beim VfB nach dem dritten Spieltag. Wir sind jetzt 12. mit 3 Punkten und 3-5 Toren. Immerhin in jedem Spiel getroffen. Ja. Jetzt geht's gegen St. Pauli am Freitag, dann spielen wir nächste Woche Donnerstag gegen Celta de Vigo, der Auftakt in die Europa League-Saison. Und dann geht's direkt danach sonntags nach Köln und donnerstags nach Basel. Wir sprechen aber jetzt erstmal über St. Pauli. Die sind in die Saison gestartet mit 7 Punkten. 2 Siege, ein Unentschieden. Keine Niederlage, die ist unentschieden. War das 3-3 gegen den BVB. Und dann haben sie den HSV geschlagen. Gut, das ist, wie wir jetzt am Wochenende gelernt haben, auch jetzt keine große Kunst, die zu schlagen. Und gegen Augsburg gab es einen, fand ich, relativ überraschenden Sieg. Jetzt am Wochenende, 1-0 für Augsburg, natürlich durch Fabian Rieder, der ganz überraschend als Mittelfeldspieler auflief und nicht als Flügelspieler.
Ach was.
Ja.
Ist es erlaubt?
Ja, scheinbar ist es erlaubt, einen gelernten zentralen Mittelfeldspieler im zentralen Mittelfeld auflaufen zu lassen. Aber es reichte dann trotzdem nicht für Punkte. Und daran hatte unter anderem jetzt, oder an dem Erfolg der Hamburger, hatte Daniel Huntonji, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Kam im Sommer leihweise von Burnley, also auch Premier League-Erfahrung, 3 Tore Von den 7 hat er schon geschossen. Das ist nicht schlecht. Also die haben auf jeden Fall einen, der weiß, wo das Tor steht. Hat genauso viele Tore geschossen wie der VfB mit der ganzen Mannschaft in den bisherigen Spielen. So viel dazu. Die Hamburger haben im Sommer Martin Kaas von Magdeburg geholt, Luis Oppi aus Bielefeld, den kennen wir noch vom Pokalfinale, und Matthias Pereira Lage von Start Press, auch die haben ja letztes Jahr noch Champions League gespielt, gemeinsam mit uns, und Abgänge Morgan Giavogi, der ist nach Lens gegangen, Philipp Treu nach Freiburg, gegen den haben wir jetzt gerade gespielt, Elias Saad, also war ja lange verletzt, letzte Saison auch, der ging nach Augsburg, und Johannes Eggestein ging zu Austria Wien. Und ja, also das ist auch keine Mannschaft, die jetzt den großen Star hat, ne? Aber die haben jetzt in der ersten Saison den Klassenerhalt geschafft. Sie ist gut gestartet, das kannst du natürlich auch ins Gegenteil kehren. Aber ich sag mal, wenn du in diese schwierige zweite Saison nach dem Aufstieg, wo dir Spieler weggekauft werden, wobei das sich das bei denen jetzt noch in Grenzen gehalten hat, wenn du dann so reinstartest, ich glaube, da passt schon einiges. Zumal ja auch der Trainer, glaube ich, letzte Saison hat er den Klassenerhalt geschafft, und ich glaube, auch diese Saison hat er bisher gute Ansätze gezeigt mit seiner Mannschaft. Wie siehst du St. Pauli? Was erwartest du da für einen Gegner am Freitagabend?
Es ist ein fürchterlich unangenehmes Spiel, ein unangenehmes Spiel, ein Flutlichtspiel, wo ein Gegner kommt, der nichts zu verlieren hat, mit der Einstellung auch wahrscheinlich herkommt, unglaublich gut jetzt in die Saison gestartet ist, und das wird kein Selbstläufer. Es ist nicht so, ja, wir machen die im Vorbeigehen, sondern da musst du schon einiges in die Waagschale werfen. Und zwar nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch. Und ich glaube, das ist das auch, was man bei uns sehen möchte. Ja. Das, was wir auf jeden Fall auch einfordern können als Fans, dass sie sagen, hey, pass mal auf, da ist hier nicht mit schönen Spielen, wie man es vielleicht noch gegen Gladbach versucht hat, was da vielleicht eher noch geht, da musst du wirklich, das wird ein Freitagabend-Fight, Friday Night, Fight Night oder sowas.
Ja, klar. Ja, und ich meine, ich erwarte so ein bisschen so ein Spiel wie gegen Bielefeld, nicht Bielefeld, Braunschweig, weil die hatten ja auch nichts zu verlieren. Ja, und ich meine, St. Pauli, letzte Saison, kurz vor Weihnachten, dieses 0-1, wo so auch dieser komische weitergeleitete Ball, der dann irgendwie dem, ich weiß nicht mehr, wer es war, von St. Pauli vor den Füßen landet, und wir schießen halt einfach hinten raus kein Tor mehr. Die haben immer noch Vasili im Tor stehen, den Nationaltorwart von Bosnien-Herzegowina, Mannschaftskollege von Dimirovic, und der hat uns ja im Rückspiel schon zu Weißgut gebracht mit seinen Paraden. Also ich meine, das Rückspiel haben wir immerhin gewonnen, und wir haben auch historisch, weil es das Spiel, der Sieg im Hinspiel, erst der dritte Sieg von St. Pauli gegen uns in knapp 20 Spielen. Aber so zwei Spiele wie letzte Saison, das darf ja einfach gegen die nicht passieren. Also da muss
wird aber wieder so passieren. Also
ja, du musst halt, das ist das, was unser Hörer da geschrieben hat, du musst halt arbeiten. Ja, du musst dich da voll reinknien, dieses Spiel. Du musst das nicht ins offene Messer laufen. Ja, aber du musst dich reinknien. Du musst die Chancen dir arbeiten, und dann, wenn du dir Chancen erarbeitest, dann ist es natürlich ein bisschen Glückssache, ob es reingeht oder nicht, gerade bei so einem starken Torwart. Ja. Wenn wir das am Ende 1-0 gewinnen, bin ich völlig happy mit. Aber ich möchte halt nicht, dass wir 1-0 führen, weil irgendwie den Torwart einen Ball durchrutscht, und dann kassieren wir in der 89. Minute den Ausgleich und in der 92. das 1-2 zu Hause. Also das darf nicht passieren. Vielleicht sind es auch gerade die richtigen Gegner. Jetzt Köln nächste Woche. Gut, Celta de Vigo kann ich nicht einschätzen. Das ist auf jeden Fall auch keine Laufkundschaft. Als, ich glaube, 5. oder 6. von La Liga. Aber wir müssen jetzt nur auf die Bundesliga konzentrieren. Also gerade St. Pauli und Köln. Ja, Köln mit der
auch mit ganz der, gut gestartet, ne?
Ja, auch ganz gut gestartet mit der Euphorie eines Aufsteigers. Und ja, also ich, keine Ahnung, es ist es sind
Spiele. Es wird nicht einfacher, sagen wir es so.
Genau, ja, es wird nicht einfach. Für diejenigen, die das jetzt nicht gehört haben, ich musste mal kurz den Strom einstecken. Ich dachte, er wäre drin, aber die Aufnahme wäre nicht abrupt abgebrochen worden, wenn ich nicht den Strom eingesteckt hätte. Gut. Bei wem der Stecker noch gezogen ist, ist Dennis Undaff, der fällt noch weiter raus, aus mit seinem Innenband, anderes, ja. Silas und Justin Diehl sind noch in der Reha. Soweit ich es mitbekommen habe, Stergiou und Rakes trainieren schon wieder. Für die, da hieß es vor Freiburg, dass es noch nicht ganz reichte, dass sie noch eine Trainingswoche brauchen. Mit denen können wir aber dann vielleicht schon wieder rechnen gegen St. Pauli. Und ich bin mal gespannt, ob er dann hinten umbaut. Ob er Jeltsch runter und Marquez wieder reinnimmt, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Oder ob er dann Stergio hinten rechts spielt für was er quasi unser dritter Rechtsverteidiger ist. Ich bin mal gespannt, ob er dann hinten umbaut.
Vielleicht spielt auch 60 Minuten Alda Kiel.
Das stimmt auch, weil der sollte eigentlich auch wieder fit sein. Der hatte noch, war noch nicht ganz belastbar. Also er musste, der war schon wieder fit. Du musstest nur halt die Belastung dann wieder hochfahren bei dem, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber ich weiß, Alter Kiel ist dieses Mal dein Thema. Ich glaube ja immer noch an den. Ich glaube, dass der.
Ich hoffe es. Hallo, für das Geld, also.
Ja. Ja. Ich wollte gerade nebenher auch mal auf die Trainingsbilder von VfB gucken, ob man, wenn man da sieht, aber ich glaube, es gab gar keine, weil kein öffentliches Training und dann auch, glaube ich, keine Trainingsbilder. Aber wie auch immer, Pretlo war ja auch gegen Freiburg ausgefallen mit Knieproblemen, dafür saß dann Stefan Triljaccia auf der Bank. Und es gibt keine Trainingsbilder von dieser Woche, das ist spannend. Also wirklich gar keine. Der VfB Golf Cup. Neues Markenbild. Canus fühlt sich wohl. Das war's. Es gab keine Trainingsbilder diese Woche. Also selten, dass es wirklich gar keine Bilder vom Training gibt. Mhm. Also da bin ich mal gespannt. Vielleicht laufen wir am Freitag auch mit Nübel im Sturm und Dimirovic im Tor. Wer weiß. Also es ist schon auf jeden Fall schon außergewöhnlich, dass da gar nichts gepostet wird. Aber gut, vielleicht auch der Situation angemessen. Wir fahren jetzt den zweiten Werbeblock. Das heißt, du wolltest noch was zu St. Pauli sagen?
Nee, einfach, ich könnte noch sagen, was Twitch uns geschrieben hat.
Oh ja.
Ein Fiber_X schreibt, da muss von Anfang an Dampf in den Kessel und gleich klar machen, dass es hier nichts zu holen gibt.
Ja, genau das.
RST0868 schreibt, ja, absolut, vor allem sich nicht wieder von hartem körperlichen Einsatz des Gegners nicht beeindrucken lassen. Ja.
Genau. Also wie gesagt,
das wäre auch so ein Stenzelspiel, aber wollen wir nicht übertreiben, Erik.
Man muss da sicherlich nicht direkt ins offene Messer laufen, wie ich gerade schon gesagt habe, du musst halt dagegenhalten, also gerade dieses dagegenhalten. Das ist wichtig, das hast du gegen Union nicht getan, das hast du gegen Braunschweig über Strecken nicht getan, das hast du gegen Freiburg nicht getan und da musst du jetzt einfach mal einen Arsch hochkriegen und da wirklich sich in dieses Spiel reinknallen und ich soll euch auf mit den Plattitüden. Also, Werbeblock, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne auch eine Rezension da lassen oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr könnt, wenn ihr uns jetzt gerade bei YouTube das Ganze nachschaut, dann könnt ihr gerne die Glocke aktivieren. Kann man bei Twitter auch irgendwas machen und uns folgen, ne? Ja, genau. Also, wenn ihr uns bei Twitch schaut und noch nicht folgt gerne, abonniert unsere Kanäle und die Glocke bei YouTube aktivieren, hatte ich schon gesagt, gerne ein Like da lassen. Das hilft dem Algorithmus. Und wir kommen jetzt zum Abschluss zu unseren anderen VfB-Mannschaften und zu den VfB-Leihspielern. Wir fangen an mit den Frauen, die schon wieder unentschieden gespielt haben, gleich zweimal. In der Länderspielpause gab es ein 1:1 gegen Gladbach. Haruka Osawa mit ihrem bereits vierten Saisontor im dritten Spiel. Ich glaube, die hat fast alle Saisontore bis zu diesem Zeitpunkt geschossen.
Guter Transfer.
Ja, also 1:0. Führte der VfB und dann kassierte man auch den Ausgleich. Gegen Viktoria Berlin führte man zweimal durch Nicole Biller, auch Neuzugang vor der Saison, musste sich auch wieder mit einem 2:2 begnügen. Also die Zeit der hohen Siege ist für die VfB-Frauen erstmal vorbei. Man ist nichtsdestotrotz Siebter von 14 Mannschaften mit 6 Punkten jetzt nach 4 Spielen, 7:4 Toren. Man muss vielleicht auch nicht unbedingt dann in dieser Saison durchmarschieren, lieber die Mannschaft richtig aufbauen, weil ich glaube, ich weiß auch nicht, wie nachhaltig das dann ist, wenn du dann direkt durchmarschierst und dann die Mannschaft direkt für die erste Liga auch verstärken musst. Also, finde ich okay.
Erstmal ankommen, erstmal stabilisieren und dann durchmarsch. So einfach wäre der Durchmarsch eh nicht. Also.
Nee, und die VfB-Frauen stehen jetzt bei einem Sieg und 3 Unentschieden, haben also auch noch nicht verloren in der zweiten Liga. Ich glaube, die einzige Niederlage seit Ewigkeiten war dieses Pokalspiel jetzt gegen Mainz. In der zweiten Liga haben sie auch, glaube ich, auch kein Spiel verloren. Da war nur ein Unentschieden dabei. Meine ich. Und ich glaube, die einzigen Pflichtspielniederlagen waren die beiden Pokalspiele gegen Mainz, wenn ich das richtig sehe.
Gut.
Ja. Und Sonntag geht es schon für die VfB-Frauen weiter. Um 14 Uhr spielen sie bei Eintracht Frankfurt 2. als man gegen Eintracht Frankfurt 3-Saison gespielt hat, da war ich mit meiner Tochter, VfB 11-0 gewonnen und meine Tochter schwärmt immer noch von den 11 Toren des VfB. Ja, mal schauen, wie es an diesem Sonntag läuft. Der VfB 2 spielte am 5. Spiel, am vergangenen Wochenende 1-3 gegen Saarbrücken. Noah Darwig stand in der Startelf und machte auch ein wunderschönes Tor. Leider ging das Spiel am Ende verloren dann. Florian Hellstern sah auch nicht ganz so gut aus bei den Gegentreffern. Und heute spielte der VfB 2 dann in Mannheim. Julian Nürs schoss in Nachspielzeit gegen 10 Mannheimer. Wir hatten es heute schon kurz angesprochen, als es passiert ist, das 1-0. Und jetzt muss ich kurz auf die Tabelle gucken, weil die habe ich mir natürlich aufgeschrieben, aber ich muss mir nochmal aufrufen. Der VfB 2 ist jetzt 12.
in der Liga. 8 Punkte.
Mit 8 Punkten. Genau, 7-8 Toren jetzt. Also, dafür, dass du da um die Klassenerhalt kämpfst, in Mannheim gewinnen ist gut. Gegen Saarbrücken muss man nicht gewinnen. also ich meine, Saarbrücken ist letztes Jahr in der Relegation erst am Aufstieg gescheitert. Hätte man vielleicht auch schlagen können, wenn man nicht so doof gegen Tore kassiert hätte, aber letzten Endes kann ich mit einem 1-3 gegen Saarbrücken leben. Weiter geht's jetzt am Samstag um 14 Uhr zu Hause gegen Viktoria Köln. Auch kein leichter Gegner, die sind Tabellenfünfter.
Und nee, Dritter.
Dritter jetzt? Achso, stimmt,
die haben wir noch gespielt. Hoffenheim 2 heute gewonnen in der Woche, die sind Dritter.
Dann sind sie noch mal besser geworden seit Samstag, zumindest was die Tabelle angeht. Und es gab noch eine Transfer-News. Elliot Bouyupi wird verliehen an den KV Westerlo. Da war in Belgien, war die Transferphase erst, glaube ich, am 6. September zu Ende. Es gab viel Kritik, fand ich, an dieser Leihe, weil es dieses Jahr, der kriegt er wieder keine Chance in der Bundesliga. Ich finde aber, also wenn du ihn, er ist ja kosovarischer, glaube ich, Nationalspieler, A-Nationalspieler schon, wenn du ihn nach Belgien verleihst, in die erste belgische Liga, und ein Verein, der jetzt nicht Union Saint-Gilloise heißt, die ja Champions League spielen, finde ich, dann reicht es halt offensichtlich bei ihm noch nicht für die Bundesliga. Oder? Siehst du es anders?
Nö, ganz einfach, also das ist schon nochmal ja ein Schritt tatsächlich da aus der Jugend schon raus und alles deswegen. Ja. Und auch raus aus dem gewohnten Umfeld, auch nochmal ein anderes Ding, deswegen probieren. Vielleicht funktioniert es ja ganz gut, wer weiß.
Ja, genau. Also ich sehe das jetzt auch unkritisch. Vielleicht können wir den auch in unsere Leihspielerstatistik aufnehmen, aber dann wird es, glaube ich, sehr unübersichtlich, weil dann hätten wir auch über Carlo Curani sprechen müssen in den letzten Jahren. Mal gucken. Die U19 gewann 6-1 in Offenbach am 6. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga. Matthäus Zickers mit gleich 4 Toren. Der hat ja schon in der U17 relativ häufig getroffen. Sein 2., 3., 4. und 5. Saisontor. Enes Recepi mit seinem bereits 6. Saisontreffer und Colin Coltil mit dem 1. Saisontor schießen diesen Sieg raus. Der VfB ist jetzt 3. mit 10 Punkten und 17-8 Toren nach 5 Spielen. Also ich habe gerade gesagt, 6. Spieltag wird einfach vorgezogen. Und das nächste Spiel ist dann am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Und die zweite Runde Pokal wird übrigens auch ausgelost im A-Junioren-Pokal. Am 4. Oktober geht es gegen Augsburg. Sie sind aktuell 4. in der Vorrundengruppe E. Und dann kommen wir noch zu 17. Die hat 5-1 gewonnen gegen Unterhaching. Also beide Jugendmannschaften mit deutlichen Siegen. Was aber in dieser Vorrunde jetzt auch keine große Überraschung ist. Tom Brenner, Konstantinos Karangelis, leider nicht der Konstantinos, den wir haben wollten. Wobei, das ist ja Konstantelias. Konstantinos war ja, wie ist der zu West Ham gegangen ist? Kommt gerade nicht mehr auf den Nachnamen. Unser griechischer rechter Innenverteidiger. Twitch wird
wahrscheinlich.
Der.
Mavropanos,
genau. Der hieß auch Konstantinos. Mit Vornamen. Ja. Genau, Mavropanos, der ist es nicht, sondern Konstantinos Karangelis mit seinem zweiten Saisontreffer. Brian Kenmo, Luca Berrett und Kirill Sediuk schossen die Tore für die U17. VfB ist jetzt 5. in der Liga und mit 3 Punkten, wie gesagt, sind 3 Spiele gespielt. Und am Samstag geht's zu den Bayern, dem Tabellenführer. Zum Abschluss schauen wir nochmal auf unsere Leihspieler, was die am vergangenen Zeit beziehungsweise serbische Superliga-Spieltag gemacht haben. Jasinio Malanga ist weiterhin verletzt, nicht im Kader, als Elversberg 2-2 gegen Dresden gespielt hat. Elversberg ist aktuell 5. Jovan Milosevic stand beim 5-2 gegen Spartak Subotica für Partizan auf dem Platz, machte das Tor zum 2:0. Das ist bereits sein 4. Ligator nach 8 Spielen. Und dazu kommen noch ein paar Tore im Europapokal, wo sie jetzt schon ausgeschieden sind. Er hatte noch gelb gesehen, wurde auf 75 Minuten ausgewechselt und Partizan ist immer noch Tabellenführer mit 19 Punkten, was immer noch da liegt, dass Roter Stern ein Spiel weniger hat aus irgendeinem Grund. Also ich bin mal gespannt, wie das in Serbien diese Saison läuft, ob sich Partizan da oben halten kann. Dennis Seim gewann 1:0 mit Paderborn gegen Bochum, die daraufhin ihren Sportvorstand und ihren Trainer entließen am Wochenende. Für Seim war es bereits das Zeitspiel zu 0 jetzt in der noch jungen Bundesliga-Saison. Das finde ich schon. Also dafür, dass du aus der dritten Liga kommst. Und dann, ich habe gerade vergessen, gegen wen das andere, das war auch letzter Spiel gespielt hat, glaube ich, weil da Nübel auch zu 0 gespielt hat, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, gegen wen sie das 0 gespielt haben, aber zwei weiße Westen, wie man so sagt, in 5 Spielen. Das ist eine ordentliche Bilanz, finde ich. Hängt natürlich auch immer mit der Abwehr zusammen, aber nichtsdestotrotz.
Ja, aber das schon. Also ja. Da war doch, das war Nürnberg.
Nürnberg, stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Gut, zwei Mannschaften, die sowohl Bochum als auch Nürnberg spielen jetzt nicht so besonders gut, aber nichtsdestotrotz, du musst da als junger Torhüter erstmal die Null halten. Paderborn ist das 8. Und schließlich Laurin Ulrich, für den läuft es mit Magdeburg gar nicht gut. Die verloren 0:2 in Bielefeld, wurde nach 73 Minuten eingewechselt beim Stand von 0:2, konnte an dem Ergebnis nichts mehr ändern. Und Magdeburg ist es Tabellen 17. mit 3 Punkten. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir hören uns das nächste Mal in der kommenden Woche nach dem Spiel gegen St. Pauli und vor dem Europapokal Heimspiel gegen Celta de Vigo. Und dann wird spannend, weil dann haben wir fast nur noch englische Wochen. Dann kommt irgendwann auch die zweite Pokalrunde. Ich glaube, das ist jetzt wieder diese Phase, wo wir jetzt bis Weihnachten einfach nur noch englische Wochen haben. Und dann wahrscheinlich, da wir immer Donnerstag spielen im Europapokal und einmal Mittwoch im Pokal, werden wir dann wahrscheinlich immer ein Europapokal spielen und im Anschluss das Bundesligaspiel, das danach kommt, bestreichen. Weil zwischen Donnerstag und Sonntag noch eine Podcast-Folge reinquetschen, wird schwierig. Also, der Takt erhöht sich, der VfB kommt hoffentlich langsam in Rhythmus und ja, ich hoffe, dass wir dann gegen St. Pauli auch dann endlich wieder, oder nach dem Spiel, nächste Woche endlich wieder drüber sprechen können, dass der VfB auch das Spiel richtig angenommen hat. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören, den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stream bei Twitch, vielen Dank fürs Zugucken und genau, bevor ich wieder vergesse, mache ich schon mal das Outro an. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Danke, dass ihr diese Woche dabei wart und ciao.
Auf Wiederhören.